Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isyon in Kreuz und Quer durch Korea, unter anderem über ungewöhnliche Rezepte im Ausland mit koreanischen Zutaten. Sie hören außerdem das Autorenporträt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Musik verbindet. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsidenten Yi und Trump sprechen über Bau von US-Militärschiffen. Wegen Behinderung von Festnahme höchstes Gericht bestätigt 7 Jahre Haft gegen Ex-Präsident Yoon. IWF erhöht Wachstumsprognose für Südkorea auf 2,6%. Präsident Lee Jae-myung und US-Präsident Donald Trump haben am Rande des NATO-Gipfels in Ankara über Trumps Bitte um Südkoreas Unterstützung beim Bau von Militärschiffen gesprochen. Sie hätten die Angelegenheit beim Begrüßungsdinner des NATO-Gipfels am Dienstag besprochen, teilte die Sprecherin des Präsidialamtes Kang Yoo-jong am Mittwoch mit. Kang sagte, beide Staatschefs seien 3 Wochen nach dem G7-Gipfel erneut zusammengetroffen. Sie hätten Folgegespräche über Trumps damalige Bitte um den Bau von Militärschiffen geführt. Ihr habe seine größtmögliche Kooperation in der Sache in Aussicht gestellt. Beide Staatschefs hätten neue Arbeitsgespräche zur Überprüfung konkreter Maßnahmen vereinbart. Ihr hatte zuvor erklärt, dass Trump beim G7-Gipfel in Frankreich im Juni gefragt habe, ob Südkorea in der Lage wäre, schnell 10 Militärschiffe für die USA zu bauen. Ich habe seinen größtmöglichen Einsatz hierfür versprochen. Der oberste Gerichtshof in Südkorea hat die 7-jährige Haftstrafe gegen den ehemaligen Präsidenten Yoon Song-yeol wegen der Behinderung seiner Festnahme bestätigt. Es ist das erste Urteil des obersten Gerichtshofs gegen Yoon im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember 2024 durch ihn seinerzeit als Staatspräsident. Das höchste Gericht bestätigt am Donnerstag das Urteil des Gerichts der Vorinstanz, dass Yoon wegen gewaltsamen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Machtmissbrauchs zur Behinderung der Ausübung von Rechten zu 7 Jahren Haft verurteilt hatte. Yoon erschien nicht zu dem Termin, da Angeklagte in der Revisionsinstanz nicht zur Anwesenheit verpflichtet sind. Yoon war im Juli 2025 wegen des Vorwurfs, Mitarbeiter des Präsidialen Sicherheitsdienstes eingesetzt zu haben, um seine Festnahme zu verhindern, angeklagt worden. In einem separaten Verfahren zum Hauptvorwurf gegen ihn, Anführer einer Rebellion gewesen zu sein, laufen noch die Verhandlungen in zweiter Instanz. In erster Instanz war er zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Internationale Währungsfonds hat seine Wachstumsprognose für die koreanische Wirtschaft für dieses Jahr um 0,7% auf 2,6% erhöht. Die Korrektur nach oben wurde in seinem am Mittwoch veröffentlichten aktualisierten Weltwirtschaftsausblick für Juli vorgenommen. Die Organisation hat im April mit 1,9% Wirtschaftswachstum für Südkorea für das Jahr 2026 gerechnet. Zur koreanischen Wirtschaft äußerte der IWF die Auffassung, dass die stabile Auslandsnachfrage nach Halbleitern die negativen Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten aufgewogen habe. In dem aktualisierten Ausblick senkt er zudem seine globale Wachstumsprognose für dieses Jahr um 0,1% auf 3%. Die Prognose für das Jahr 2027 wurde entgegen um 0,2% auf 3,4% erhöht. Präsident Lee Jae-myung ist am Rande des NATO-Gipfels zu seinem ersten Gipfeltreffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj zusammengekommen. Bei dem Treffen am Mittwoch in Ankara sprachen beide nach Angaben der präsidialen Sprecherin Kang Yu-jong über den Fall der von der Ukraine gefangen genommenen nordkoreanischen Soldaten. Laut Kang kamen beide Staatschefs darin überein, die Angelegenheit unter Berücksichtigung der Wünsche der nordkoreanischen Kriegsgefangenen in einer Weise anzugehen, die im Einklang mit dem Völkerrecht und den humanitären Prinzipien stehe. Die südkoreanische Regierung vertritt die Position, dass sie die beiden nordkoreanischen Kriegsgefangenen aufnehmen wolle, weil sie sich wünschen, nach Südkorea zu kommen. Wie verlautete, sei die ukrainische Regierung aufgrund der Komplexität der Situation noch unschlüssig. Sie müsse auch den Umgang mit den Kriegsgefangenen aus anderen Ländern als Nordkorea berücksichtigen. Der Gouverneur der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea, Shin Hyun-sung, hat seine Einschätzung erneut bekräftigt, dass der Leitzins zu einem angebrachten Zeitpunkt erhöht werden muss. Entsprechendes äußerte er am Donnerstag vor dem Parlamentarischen Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Planung und Haushalt. Die Inflation, die das Zielniveau überschreite, die Verbesserung beim Wachstumstrend und das erhöhte Risiko für die Finanzstabilität müssten berücksichtigt werden. Hinsichtlich der einheimischen Wirtschaft erwarte er, dass sich der stabile Wachstumstrend aufgrund der anhaltend guten Halbleiterkonjunktur und der Entspannung im Nahen Osten fortsetzen werde. Die Inflationsrate werde über einen beträchtlichen Zeitraum auf einem hohen Niveau bleiben, weil die Nachwirkungen der mittlerweile gestiegenen Kosten für eine Weile anhalten würden, hieß es. Die südkoreanische Zentralbank hat die Wahrscheinlichkeit für einen Abwärtstrend an der Börse als gering eingestuft. Diese Einschätzung präsentierte die Bank of Korea in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht für den Finanz- und Wirtschaftsausschuss der Nationalversammlung. Die Gewinnprognosen für Halbleiterunternehmen würden weiterhin nach oben korrigiert. Die Regierung unternehme außerdem Bemühungen um institutionelle Verbesserungen des Kapitalmarktes. Zum Leitindex Kospi hieß es, dass die Kurse seit Mai stark schwanken würden. Das liege unter anderem an Gewinnmitnahmen ausländischer Anleger und einem Rebalancing von Anlageportfolios am Halbjahresende. Es gibt positive Anzeichen dafür, dass sich die Einkommenssituation älterer Menschen in Südkorea verbessert hat. Das ergab eine Analyse der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, teilte das Nationale Rentenforschungsinstitut am Donnerstag mit. Demzufolge lag die Armutsquote bei der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter in Südkorea bei 39,7%. Damit unterschritt die entsprechende Quote in Südkorea erstmals in einer OECD-Untersuchung die 40-Prozent-Schwelle. Die Armutsquote bei Senioren in Südkorea ist nach 49,6% im Jahr 2015 stets gesunken. Bei der letzten Untersuchung im Jahr 2023 waren es 40,4%. Das Preisniveau von Lebensmitteln und Getränken in Südkorea zählt zu den höchsten unter den Mitgliedern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Laut am Donnerstag vorgelegten Preisstatistiken der OECD, die die reale Kaufkraft widerspiegeln, lag das Preisniveau von Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken in Südkorea im Jahr 2024 bei 146 und war damit 46% höher als der OECD-Durchschnitt von 100. Unter den 38 Mitgliedern landete Südkorea damit auf Platz 2 hinter der Schweiz, die mit 147 das höchste Preisniveau aufwies. Japan, die USA und Deutschland wiesen jeweils mit 121, 107 und 95,2 ein deutlich niedrigeres Preisniveau als Südkorea auf. Südkorea hatte 2022 mit 152 gemeinsam mit der Schweiz auf Platz 2 hinter Israel rangiert, ihr es 2023 mit 150 auf Platz 1 vorrückte. Die koreanische Schauspielerin Yoon Yeo-jung ist bei den Emmy Awards nominiert worden. Die Academy of Television Arts and Sciences, die den bedeutendsten Fernsehpreis der USA vergibt, veröffentlicht am Mittwoch die Nominiertenliste für die 78. Primetime Emmy Awards. Laut dem US-Medium Deadline erhielt Yoon für ihre Rolle in der Netflix-Serie Beef eine Nominierung in der Kategorie Beste Nebendarstellerin in einer Mini- oder Anthologieserie oder Film. Yoon hatte 2021 für ihre Rolle im Film Minari als erste Schauspielerin aus Südkorea einen Oscar bekommen. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz und Quer durch Korea mit Isuyan am Mikrofon. Heute geht es um folgende Themen. Das Nationaltheater Koreas ist bei einem der wichtigsten deutschen Theaterfestivals restlos ausverkauft aufgetreten. Nach Erfolgen in Singapur und Hongkong stehen im Herbst nun Auftritte in Peking und Paris an. Näheres dazu erfahren Sie im ersten Teil. Anschließend erfahren Sie, dass nach mehr als 230 Jahren die Bauweise des legendären Schildkrötenschiffs aus der Joseon-Zeit erstmals wissenschaftlich rekonstruiert worden ist. Ein Forschungsinstitut hat die Ergebnisse nun veröffentlicht und zeigt ein maßstabgetreues Modell demnächst auf einer UNESCO-Konferenz in Busan. Ananas im Kimchi-Eintopf, Gochujang im Keksteig. Im Ausland entstehen derzeit ungewöhnliche Rezepte, die koreanische Zutaten mit lokalen Essgewohnheiten verbinden und online für viele Diskussionen sorgen. Mehr dazu im dritten Teil. Abschließend hören Sie die Rubrik Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt mit Jan Dirks. Zeit für etwas Musik, gute Unterhaltung mit dem Lied I'm Missing You, gesungen von Pomki. Oh, I'm searching for you, baby. 더 이상은 내겐 없겠죠. 그대의 아침 인사로 눈 뜨는 내 하루는 헤어지기 싫은 그대 집으로 데려다 주는 기쁜 하루는 I'm missing you What should I do oh, oh. 내 사랑은 조금도 변한 게 없지만 Don't say goodbye 할 수 없는 바보가 됐죠 언제라도 할 수 있겠죠 그대가 아플 때마다 밤새운 내 기도는
should I do? 내 사랑은 좋아. 있겠죠.
Das Nationaltheater Koreas hat bei einem der größten internationalen Theaterfestivals Deutschlands für großes Aufsehen gesorgt. Bei einem Gastspiel in Chemnitz waren beide Vorstellungen bereits im Vorverkauf ausverkauft. Das Theater musste zusätzliche Plätze einrichten und nach der Vorstellung applaudierte das Publikum rund 5 Minuten lang. Gezeigt wurde das Stück Außer, dass du mich nicht sehen kannst unter der Regie von Chang Se-young. Die Aufführungen fanden am 2. und 3. Juli Ortszeit auf der Ballettbühne im Opernhaus Chemnitz statt. Chemnitz war 2025 Kulturhauptstadt Europas. Auf der Bühne stand dabei unter anderem ein leeres Krankenbett, das sich wie von selbst bewegte, während eine Stimme aus dem Off den Zustand eines unsichtbaren Körpers beschrieb. Eingeladen wurde die Produktion zum Festival Theater der Welt. Es handelt sich um das bedeutendste internationale Theaterfestival Deutschlands. Seit seiner Gründung im Jahr 1981 wird es alle 3 Jahre in einer anderen deutschen Stadt ausgerichtet und vom Deutschen Zentrum des Internationalen Theaterinstituts organisiert. In diesem Jahr fand es vom 18. Juni bis zum 5. Juli in Chemnitz statt. Damit wurde die Stadt 3 Wochen lang zum Treffpunkt für Künstlerinnen und Künstler, Zuschauerinnen und Zuschauer und Theaterbegeisterte aus aller Welt. Internationale Kuratorinnen und Kuratoren aus den 9 Ländern, darunter Argentinien, China, Indien und Senegal, wählten insgesamt 33 Produktionen aus aller Welt aus. Die koreanische Inszenierung war eine davon. Das Stück entstand ursprünglich unter dem Titel Rückzug des Fluchtpunkts im Rahmen des Entwicklungsprogramms Kreativkurs 180 Grad, das das Nationaltheater 2024 ins Leben gerufen hat, um neue theatrale Ausdrucksformen zu erproben. Die nun in Chemnitz gezeigte Fassung ist die fertige Endversion dieses Projekts. Eine erste Testaufführung hatte bereits im April dieses Jahres im Seoul Museum of Art in Seoul stattgefunden. Anhand der Motive Unsichtbarkeit und Geist stellt die Inszenierung klassische Bühnenperspektiven und physikalische Gesetzmäßigkeiten in Frage und geht der Frage nach, was zwar nicht sichtbar ist und dennoch wahrgenommen werden kann. Das Nationaltheater erklärte, man habe sich entschieden, die koreanische Erzählstimme beizubehalten und stattdessen deutsche und englische Untertitel bereitzustellen. Das habe dem Wunsch des Festivals entsprochen, unterschiedliche Kulturen in ihrer eigenen Sprache zu präsentieren, und genau dieser Ansatz habe die Vorstellungskraft des Publikums vor Ort zusätzlich angeregt. Eine Zuschauerin sagte im anschließenden Nachgespräch, gerade der Umstand, die Bedeutung der koreanischen Worte nicht zu verstehen und die Handlung allein über Untertitel und Situation zu erfassen, habe sie noch stärker in das Thema der Unsichtbarkeit eintauchen lassen. Der Festivalkurator Zhang Yuan begründete die Einladung des Stücks damit, dass die Arbeit von Regisseurin Chang Se-young sich von einem visuell geprägten klassischen Theaterverständnis löse und eine neue Seite des Theaters erforsche, über die es sich nachzudenken lohne. Auch in Asien war das Nationaltheater in der ersten Jahreshälfte erfolgreich unterwegs. Ende Mai war die Produktion Hedda Gabler mit der Schauspielerin Yi Hye-young in der Hauptrolle offiziell zum Singapore International Festival of Arts eingeladen. Alle 3 Vorstellungen waren bereits frühzeitig ausverkauft, sodass die Veranstalter zusätzlich den 3. Rang des Theaters öffnen mussten. Die örtliche Presse lobte die Inszenierung als gelungene, zeitgemäße Bearbeitung des klassischen Stoffs. Ende Juni wurde außerdem das Stück »Was ihr wollt« zum Hong Kong International Shakespeare Festival eingeladen. Rund 600 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die beiden Vorstellungen und das Ensemble wurde von den Kritikern für sein stimmiges Zusammenspiel gelobt. Auch in der 2. Jahreshälfte stehen weitere Gastspiele an. Anfang September wird das Stück »Der Sturm« beim Beseto-Theaterfestival in Peking gezeigt, einem Austauschformat zwischen Südkorea, China und Japan. Im November folgt eine szenische Lesung der Eigenproduktion »Sammaegyeong« im Musée Guimet in Paris, dem Museum für asiatische Kunst. Das Museum hat 2026 zum Jahr Koreas erklärt und die Aufführung als Höhepunkt seines Programms vorgesehen. Statt auf aufwendige Bühnentechnik zu setzen, will die Produktion sich ganz auf den Text und die Sprachkunst der Schauspielerinnen und Schauspieler konzentrieren, um dem europäischen Publikum eine östliche Weltsicht ästhetisch zu vermitteln. Die Intendantin und künstlerische Leiterin des Nationaltheaters Park Jong-hee erklärte, die bei ihrem Amtsantritt versprochene Vision einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit zeige sich in diesem Jahr nun sichtbar in den Ergebnissen der Auslandstourneen. Man werde weiterhin am Aufbau eines globalen Netzwerks und neuer Vertriebsmodelle arbeiten, damit das Nationaltheater seine führende Rolle in der internationalen Theaterszene weiter ausbauen könne. Südkoreanische Forscherinnen und Forscher haben die Bauweise des sogenannten Schildkrötenschiffs auf Koreanisch Geobukseon nach mehr als 230 Jahren wissenschaftlich rekonstruiert. Das Schildkrötenschiff war ein gepanzertes Kriegsschiff der Joseon-Dynastie, das vor allem durch seinen Einsatz unter Admiral Lee Sun-shin während der japanischen Invasion Koreas Ende des 16. Jahrhunderts bekannt wurde. Sein charakteristisches Merkmal war ein geschlossenes, mit Metallspitzen bewehrtes Oberdeck, das an einen Schildkrötenpanzer erinnerte und die Besatzung davor schützte, dass feindliche Soldaten an Bord kletterten, sowie vor Beschuss. Das Nationale Forschungsinstitut für maritimes Kulturerbe hat nun einen wissenschaftlichen Rekonstruktionsbericht veröffentlicht, der Struktur und Funktion zweier historischer Schildkrötenschiffe umfassend analysiert. Grundlage der Untersuchung waren Zeichnungen und Beschreibungen aus dem Gesamtwerk des Yi Chung-mugong, einer 1795 veröffentlichten Sammlung von Schriften und Illustrationen zu Admiral Lee Sun-shin. Chung-mugong ist ein posthumer Ehrentitel. Auf dieser Grundlage kombinierten die Forschenden Quellenanalyse, schiffbautechnische Prüfung und den Bau von Modellen. Untersucht wurden die Schiffe der beiden historischen Marinestützpunkte Tongjaeyong und Cholla Jwasuyong. Tongjaeyong war das zentrale Marinehauptquartier der Joseon-Dynastie, Cholla Jwasuyong ein regionaler Marinestützpunkt in der Provinz Cholla. Beide Schiffe erwiesen sich als große Kampfschiffe mit einem Eigengewicht von rund 140,4 Tonnen und einer Gesamtlänge von 35,27 Metern. Das Schiff aus Tongjaeyong war zusätzlich mit einem Segel ausgestattet und wurde sowohl zeremoniell als auch im Kampf eingesetzt. Das Schiff aus Cholla Jwasuyong war dagegen rein für den Kampf konzipiert und kam ohne Mast aus, dafür gab es einen stärkeren Fokus auf die Ruderkraft. Hinsichtlich der Gesamtfläche war das Schiff aus Cholla Jwasuyong mit 209 Quadratmetern etwas größer als jenes aus Tongjaeyong mit 195 Quadratmetern. Beide Schiffe waren zweistöckig aufgebaut. Im unteren Deck wurden Waffen gelagert und die Mannschaft konnte sich ausruhen. Im oberen Deck wurde gerudert und mit Kanonen geschossen. Eine bodenähnliche Aufbaustruktur im oberen Bereich diente beim Tongjaeyong-Schiff der Bedienung des Segels, beim Schiff aus Cholla Jwasuyong dagegen der Beobachtung der Umgebung. Halb sechseckige Aufbauten an beiden Seiten des Panzerdecks, die man bisher für Zugänge gehalten hatte, stellten sich als Beobachtungs- und Kommandoposten heraus. Am Heck entdeckten die Forschenden zudem ein bis zwei bislang unbeachtete Schutzplatten. Diese Konstruktion ohne Kanonenöffnungen habe den Innenraum vergrößert und so das Rudern und den Kanoneneinsatz effizienter gemacht. Auch zur Ruderweise gibt es eine neue These. Angesichts der Größe der Schiffe und der beengten Verhältnisse im Kampf sei das bisher angenommene Rudern im Stehen kaum praktikabel gewesen. Als Beleg dafür ziehen die Forschenden Gemälde koreanischer Gesandtschaftsschiffe sowie Beispiele von Rundholzbooten vom Fluss Taedong heran, die auf ein Rudern im Sitzen hindeuten. Auch die sanft nach oben gebogene Form des Schiffsbodens beim Schiff aus Cholla Jwasuyong spreche für eine hohe Manövrierfähigkeit in Küstengewässern und engen Wasserstraßen. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse hat das Forschungsinstitut ein Modell im Maßstab 1 zu 30 angefertigt. Es wird vom 20. bis 29. Juli im Korea-Pavillon der 48. Sitzung des UNESCO-Welterbekomitees gezeigt, dem BEXCO-Kongresszentrum in Busan stattfindet. Im Ausland entstehen zurzeit immer neue, ungewöhnliche Rezepte, die koreanische Zutaten wie Kimchi oder die scharfe Chili-Paste Gochujang mit lokalen Essgewohnheiten verbinden und sorgen damit online für Aufsehen. Für das koreanische Publikum wirken manche dieser Kombinationen befremdlich oder gewagt, doch es gibt auch die Ansicht, dass solche lokal angepassten Varianten ein natürlicher Teil davon sind, wie sich die koreanische Küche weltweit verbreitet. Für besonders viel Gesprächsstoff sorgt derzeit ein Rezept für Kimchi-Eintopf mit Ananas. Das Video dazu stammt aus Mexiko. Dabei wird ein Kimchi-Eintopf mit Schweinefleisch zubereitet und mit gegrillter Ananas verfeinert. Für koreanische Zungen klingt diese Kombination zunächst befremdlich, doch die Idee lehnt sich an das bekannte mexikanische Gericht Al Pastor an. Dabei wird rot mariniertes Schweinefleisch zusammen mit Ananas, gehackten Zwiebeln und Koriander in Tacos serviert, mit einem charakteristisch scharfen und zugleich süß-säuerlichen Geschmack. In Mexiko ist man generell an die Kombination von süßem Obst und scharfen Gewürzen gewöhnt, etwa wenn frische Ananas oder Mango mit Chili-Pulver und Limette bestreut werden. Auf das Ananas-Kimchi-Eintopf-Rezept reagierten Nutzerinnen und Nutzer im Netz sehr unterschiedlich. Manche fanden die Kombination befremdlich und schrieben, so etwas gehöre sich nicht oder ihre Mutter habe ihnen verboten, mit Essen zu spielen. Andere reagierten positiv und meinten, das könne überraschend gut schmecken, weil sich Säure und Süße gut ergänzten. Einige verglichen es scherzhaft mit der bekannten Diskussion um die Hawaii-Pizza und schrieben, jetzt verstehe man endlich, wie sich Italienerinnen und Italiener fühlten, wenn sie amerikanische Pizza mit Ananas sehen. Hintergrund dieses Vergleichs ist, dass die sogenannte Hawaii-Pizza mit Ananas in Italien traditionell auf große Ablehnung stößt, da sie aus italienischer Sicht mit der klassischen Pizza wenig zu tun hatte. Ungewöhnliche Kimchi-Eintopf-Rezepte sind kein Einzelfall. In Japan sorgte zuletzt ein Kimchi-Eintopf mit einem ganzen Rad Camembert-Käse für Aufsehen in den sozialen Netzwerken. Der Käse wird dabei als ganzes Stück in die kochende Suppe gegeben, sodass er langsam schmilzt und die Schärfe des Kimchis abmildert. So soll das Gericht auch für Menschen zugänglich werden, die scharfes Essen normalerweise meiden. Auch in den USA und Europa werden koreanische Zutaten zunehmend mit lokalen Gerichten kombiniert. Besonders bekannt sind Kekse mit Gochujang-Karamell. Nachdem die New York Times darüber berichtet hatte, verbreitete sich das Rezept rasch und wurde in der Leserumfrage der Zeitung zu den 50 beliebtesten Rezepten des Jahres 2024 gewählt. Dabei wird eine Soße aus Butter, braunem Zucker und Gochujang in den Keksteig eingearbeitet. Inzwischen finden sich zahlreiche Varianten dieser Kombination auch in anderen Süßspeisen wie Brownies. Auch bei Pizza wird Gochujang eingesetzt. Beliebt ist eine Soße aus Butter, Gochujang, gehacktem Knoblauch, Käse und Honig. Im amerikanischen Fernsehen und auf der großen Online-Plattform Reddit wird empfohlen, die Soße auf den Pizzaboden zu streichen oder sie auch als Soße für Steak oder Pasta zu verwenden. Eine Person aus der Lebensmittelbranche erklärte, in westlichen Ländern, wo Reis kein Grundnahrungsmittel sei, würden Kimchi und Gochujang seltener als Beilage gegessen. Stattdessen versuche man, sie in vertraute Gerichte wie Burger, Pizza, Pommes frites oder Kekse einzubauen. Das zeige, dass sich die koreanische Küche nicht mehr nur als vorübergehender Trend verbreite, sondern zunehmend zu einem festen Bestandteil des Alltags werde.
Schreibende Menschen, KBS Autorenporträt. Hallo und herzlich willkommen beim KBS Autorenporträt Schreibende Menschen mit Jan Dirks. In dieser Sendereihe begegnen wir Schriftstellerinnen und Schriftstellern, Dichtern und Dichterinnen, die die Literaturgeschichte Koreas und der Welt bereichert haben. Wohl kein Werk der koreanischen Literaturgeschichte verdient den Titel Monumentalepos so sehr wie der 16-bändige Roman Tozi, zu Deutsch Land. Seine Handlung spielt über mehrere Generationen hinweg, vom späten 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert, durch die japanische Kolonialherrschaft hindurch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges und zur Befreiung des Landes. Kim Gil-sang und Choi So-hee, die Hauptfiguren des Romans, kämpfen inmitten hunderter von Nebenfiguren darum, in den harten Zeiten des japanischen Imperialismus und des Krieges die eigene Würde zu bewahren. Verfasst wurde dieses gewaltige Werk, das später auch als Film, als Fernsehserie und als Oper adaptiert wurde, ab dem Jahr 1969 in einem Zeitraum von über 25 Jahren, und zwar von einer Frau. Ihr Name Park Kyung-ni. Geboren wird sie vor 100 Jahren, 1926, in Tongyang, in der Provinz Südgyeongsang. Dass damals noch andere Sitten herrschten, erkennt man allein daran, dass ihre Mutter zum Zeitpunkt der elterlich arrangierten Heirat 17 und ihr Vater 13 Jahre alt ist. Die Beziehung zwischen ihren Eltern ist von Anfang an problematisch und der Vater verlässt die Familie unmittelbar nach Kyung-nis Geburt. Später sagt Park Kyung-ni einmal, dass sie ihrer Mutter gegenüber sowohl Mitgefühl als auch Verachtung, ihrem Vater gegenüber jedoch nur Hass empfand. 1946, ein Jahr nach ihrem Abschluss an der Mädchenoberschule Jinju, heiratet sie einen Angestellten des Monopolamtes. Doch sollen ihre Sorgen damit nicht enden. Ihr Mann wird beschuldigt, Kommunist zu sein, verschwindet während des Koreakrieges und stirbt schließlich im Gefängnis von Seodaemun. Im selben Jahr verliert sie auch ihren dreijährigen Sohn. Als Witwe sorgt sie nun allein für den Lebensunterhalt ihrer Tochter und ihrer Mutter. Auf Empfehlung des Romanciers und Dichters Kim Dong-ni beginnt sie 1955 ihre Karriere als professionelle Schriftstellerin und kommentiert dies selbst mit den Worten: »Wäre ich glücklich gewesen, hätte ich nicht angefangen zu schreiben.« Später fügt sie hinzu: »Ich habe mit meiner Mutter und meiner Tochter zusammengelebt und musste sie finanziell allein versorgen. Ich begann zu schreiben, weil ich die Hoffnung hatte, meinem Unglück zu entkommen.« In ihrem Roman »Xizang Gua Zhonzang«, auf Deutsch erschienen unter dem Titel »Markt und Krieg« 1964, beleuchtet sie die Tragödie des Koreakrieges und entfaltet zwei einander entgegengesetzte Räume, in denen sich das menschliche Leben abspielt. Den Marktplatz, also den Raum des Alltags, und das Schlachtfeld, also den Raum des Konflikts und des Kampfes. So entsteht ein bewegendes Bild des zähen Lebenskampfes der Protagonistin, die sich auf der Suche nach dem Sinn ihres Daseins zwischen diesen beiden Räumen hin und her bewegt. Auch Park Kyung-ni muss in ihrem Leben immer wieder kämpfen. In den 1960er Jahren unterzieht sie sich einer Brustkrebsoperation. In den 1970ern muss sie ihren Enkel großziehen, nachdem ihr Schwiegersohn, der Dichter Kim Ji-ha, wegen angeblicher kommunistischer Aktivitäten verhaftet worden ist. 1999 eröffnet sie an der Stelle ihres ursprünglichen Wohnhauses in Wonju in der Provinz Gangwon das Toji-Kulturzentrum, um den Schriftstellernachwuchs zu fördern. 2008 verstirbt Park Kyung-ni im Alter von 82 Jahren an Lungenkrebs. Für ihren Einsatz zur Förderung der südkoreanischen Künste wurde ihr posthum die höchste staatliche Auszeichnung verliehen. Von Park Kyung-ni auf Deutsch erschienen sind unter anderem die ersten vier Bände von »Land« und der Roman »Markt und Krieg«. Das war das KBS Autorenporträt Schreibende Menschen für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jan Dirks.
Das Programm Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit dem Lied Bicycle Ride, gesungen von Daily Spice, verabschiede ich mich von Ihnen für diese Woche. Tschüss!
Koreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist 걱정돼서 그래. 걱정돼서 그래 heißt auf Deutsch so viel wie ich mache mir Sorgen. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Als seine Frau Kim Hae-won sich plötzlich anders als sonst verhält, macht sich Seo Do-woo Sorgen. Hae-won versucht, ihn zu beruhigen.
"이상하게 보지 마.
걱정돼서 그래. 왜 무리해?
무리 아니야. 차라리 이게 나. 진씨 말고 아무도 몰라. 말하지 마."
An einer Stelle sagt Do-woo hier, "걱정돼서 그래. Ich mache mir nur Sorgen."
걱정돼서 그래.
걱정돼서 그래.
걱정돼서 그래.
Mit 걱정돼서 그래 kann man zum einen zeigen, dass man sich Sorgen um sein Gegenüber macht. 시험시험해. 걱정돼서 그래. 그래, 좀 쉴게. Mach auch mal eine Pause. Ich mache mir Sorgen. In Ordnung. Ich mache eine Pause. Hier noch ein Beispiel. 밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래. 알았어. Pass auf, dass du genug isst. Ich mache mir Sorgen. In Ordnung. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어.
밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어. 밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어.
밥 잘 챙겨 먹어. 걱정돼서 그래.
알았어.
Zum anderen kann man damit sein Verhalten erklären, wenn man fürchtet, dass es missverstanden werden könnte. 간섭하려는 건 아니었어. 걱정돼서 그래. 내가 알아서 할게. Ich wollte mich nicht einmischen, ich mache mir nur Sorgen. Ich kümmere mich da selbst drum. Hier noch ein Beispiel. 잔소리 아니야. 걱정돼서 그래. 그래, 알았어. Ich schimpfe nicht, ich mache mir nur Sorgen. Okay, in Ordnung. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어.
잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어. 잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어.
잔소리 아니야. 걱정돼서 그래.
그래, 알았어.
"Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 걱정돼서 그래 einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zu Musik verbindet auf KBS World Radio. Jede Woche stellen wir hier traditionelle Musik und interessante Musikerinnen und Musiker vor. In unserer heutigen Episode sprechen wir unter anderem über die Schönheit der Natur und den Meistersänger Kim Chang-yong. Am Mikrofon ist Alexandra Lottje. Bleiben Sie dran! Über Blumen freut man sich vor allem im Frühling. Nach einem langen und kalten Winter gelten sie dann als willkommene Boten der warmen Jahreszeiten. In der Sommerhitze zieht es die Menschen dagegen eher in den Schatten der Bäume. Ein Staatsmann aus dem alten China, der sich im Ruhestand in die Natur zurückgezogen hatte, schrieb einst das folgende Gedicht. Die sanften Hügel sind mit Steinbrücken und strohgedeckten Häusern gespickt, ein sanft plätschernder Fluss fließt gen Westen. An klaren Tagen bringt die warme Brise den Duft von Gerste und der Schatten der grünen Bäume und der Geruch des Grases sind noch besser als die Tage, an denen die Blumen in voller Blüte standen. Der Sommer steht hier für das Leben im Ruhestand, der Frühling für die Zeit als Staatsmann. Das Gedicht scheint uns zu sagen, nehmt euch die Zeit, euch umzuschauen und die einfachen Dinge der Welt zu genießen. Hören wir nun die Pansori-Sängerin Park Gyi-hee mit dem Tanga Dogum Pangcho. Sie begleitet sich selbst auf der Kajage. Diese Woche stellen wir Ihnen den Pansori-Sänger Kim Chang-yung vor, dessen Karriere von der späten Joseon-Ära bis in die japanische Kolonialzeit hineinreichte. Im Pansori gibt es zwei verschiedene vorherrschende Stilrichtungen, Tungpyeonse und Sopyeonse. Die gleiche Panzo, die Oper, kann sehr unterschiedlich klingen, je nachdem, in welcher Stilrichtung sie aufgeführt wird. Dongpyeonje herrscht in den Regionen östlich des Flusses Somjingang im Südwesten Koreas vor, Sopyeonje in den Regionen westlich des Flusses. Dongpyeonje ist kraftvoller und schnörkelloser, Sopyeonje etwas kunstvoller und melancholischer. Neben diesen beiden Stilrichtungen gab es früher auch noch das Jungo-je, das aus den Regionen Gyeonggi und Chungcheong im Herzen Koreas stammte. Jungo-je ähnelte etwas mehr dem Dongpyeonje. Kim Chang-yong war ein Vertreter des Jungo-je-Pansori. Er wurde 1872 in eine Familie von Jungo-je-Sängern hineingeboren. Sein Großvater war Kim Song-uk, der Erfinder eines neuen Pansori-Rhythmus namens Jinyangjo. Sein Vater Kim Jong-gun war einer der berühmtesten Pansori-Sänger der späten Joseon-Ära. In diesem Umfeld lernte Kim Chang-yong Pansori bereits ab 7 Jahren von seinem Vater. In seinen 30ern zog es ihn dann nach Seoul, um seine Karriere voranzubringen. Er soll eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen sein, mit einer kraftvollen Stimme und einem aufrichtigen Charakter. Er soll die klassische, traditionelle Musik bevorzugt haben und nicht viel von Jangguk gehalten haben, dem traditionellen Musiktheater. Denn Jangguk enthielten auch Dialoge, die nicht in den ursprünglichen Pansori-Opern enthalten waren. Kim Chang-yong beschäftigte sich wohl auch viel mit dem Gesangsstil von alten Meistern, denn er erwähnte bei Aufführungen gerne, in wessen Stil er am jeweiligen Tag sang. In unserer Aufnahme heute erwähnt er zum Beispiel, dass er das Saranga, das Liebeslied aus dem Pansori Chunhyanga, im Stil von Ko Su Guan singt. Hören wir nun Kim Chang-yong mit dem Saranga aus dem Pansori Chunhyanga. Im alten Korea hörten die Oberschicht und das einfache Volk unterschiedliche Musik. Die Oberschicht bevorzugte die sogenannte Jeongak, die richtige Musik, das Volk die Volksmusik. Das bekannteste Jeongak-Stück heißt Yongsan Huesang und ist ein Liedzyklus mit 9 verschiedenen Kompositionen. Dieses Stück wurde ursprünglich als Kammermusik mit einigen wenigen Saiteninstrumenten gespielt, doch dann entwickelte es sich zu einem Orchesterstück, das als Begleitung von Tänzen oder bei Zeremonien am Königshof gespielt wurde. In voller Länge dauert Yongsan Huesang ca. 45 Minuten, aber oft werden nur kurze Auszüge davon gespielt. Das heißt dann Tan Huesang und dauert 15 Minuten. Hören wir nun das traditionelle Orchester von KBS mit einem Ausschnitt aus Tan Huesang. Thank you. Das war Musik verbindet. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Alexandra Lottche. Bis zum nächsten Mal.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.